Ja, liebe Geschwister, verehrte Gäste, ich darf Sie auch alle herzlich grüßen, willkommen heißen, eben zu dieser Veranstaltungsreihe jetzt hier in Riedlingen. Und es ist schön, dass ich hier sein darf, um mit Ihnen auch diese Gemeinschaft zu haben. Ja, das Thema, wir haben es gehört, der Zorn Gottes hört sich wirklich nicht so erquickend an, gebe ich zu. Aber ich denke, es gehört wirklich einfach auch dazu, wenn wir uns Gedanken machen um Gott, um unsere Stellung vor Gott, unser Leben mit Gott, auch die Frage, ja, gibt es überhaupt einen Gott? Und wenn ja, wie kann ich mir diesen Gott vorstellen? Und so weiter und so fort. Ich möchte euch mal ein Zitat lesen. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Zorn. Ein Rächer ist der Herr an seinen Widersachern. Er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Also wenn man das jetzt liest, wenn man das hört, dann könnte man meinen, naja, das kommt sicherlich aus dem Koran, ne? Vielleicht Sure 112 oder wie auch immer. Aber nein, das ist ein Wort aus der Bibel, aus der Heiligen Schrift, Wort Gottes. Ich will uns das mal aus dem Zusammenhang lesen, und zwar finden wir das bei dem Propheten Nahum. Das ist im Alten Testament, der Prophet Nahum, Kapitel 1. Ich lese uns mal die Verse 1 bis 8. Nahum 1, 1 bis 8. Die Last über Ninive. Jetzt auf diesen historischen Rahmen will ich jetzt gar nicht weiter zu sprechen kommen. Das Buch der Offenbarung Nahums des Elkuschiten. Und jetzt kommt es hier. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Zorn. Ein Rächer ist der Herr an seinen Widersachern. Er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft. Und er lässt gewiss nicht ungestraft. Der Weg des Herrn ist im Sturmwind und im Ungewitter, und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er schilt das Meer und trocknet es aus, und er lässt alle Ströme versiegen. Baschan und Karmel verdorren und die Blüte des Libanon verwelkt. Die Berge erbeben vor ihm und die Hügel zerschmelzen. Das Land hebt sich empor vor seinem Angesicht, der Erdkreis samt allen, die darauf wohnen. Wer kann bestehen vor seinem Grimm? Und wer widersteht der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie ein Feuer und Felsen werden von ihm zerrissen. Gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not, und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Aber mit überströmender Flut wird er die Städte jener Widersacher verwüsten und seine Feinde in die Finsternis jagen. Ja, soweit der Text. Und wir wollen uns heute Abend einfach mal Gedanken machen, anschauen, was es mit diesem eifersüchtigen, rächenden und zornigen Gott auf sich hat. Ich meine, wenn man Ihnen jetzt die Aufgabe stellen würde, Gott zu charakterisieren, wie würden Sie das tun? Ich denke, bei den meisten, so das Erste, was kommen würde, so aus dem hohlen Kopf heraus, das wäre: Gott ist die Liebe. Vielleicht würden dem noch weitere Eigenschaften folgen. Ja, Gott ist gütig, Gott ist treu, er ist gerecht, er ist barmherzig und was weiß ich nicht alles. Fast niemand käme wohl auf den Gedanken, so als Erstes, so ganz spontan zu sagen, Gott ist zornig, Gott ist eifersüchtig und ein Rächer. Ja, diese Beschreibung, die will ja gar nicht so recht in das Bild passen, welches immer von einem liebenden Gott spricht. Ja, es scheint geradezu ein Widerspruch zu sein. So als wenn der Gott des Alten Testamentes, wir haben gerade eine Stelle aus dem Alten Testament gelesen, und der Gott des Neuen Testamentes, verschieden wären, dass der eine Gott mit dem anderen nichts gemein hätte. Stimmt das? Haben wir es in der Bibel womöglich mit zwei verschiedenen Göttern zu tun? Nein, der Gott der Bibel, der ändert sich nicht. Er ist ein und derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. So heißt es auch in einem Psalm, ja, du aber bist derselbe und deine Jahre vergehen nicht. Gottes Heilshandeln hat sich in den verschiedensten Epochen geändert, ja. Gottes Heilshandeln, Gottes Reden im Alten Testament ist durchaus ein anderes als im Neuen Testament. Aber Gott als solches ändert sich nicht. Gott, er passt sich auch nicht an. Der Moderne, ja, und den neuen Zeitgeist. Nein, Gott ist Gott, unveränderlich und ewig. Und die Sünden oder was Gott ein Greuel war im Alten Testament, in Sodom und Gomorra meinetwegen, ja, ist Gott auch heute ein Greuel in Bad Saulgau, in Freiburg und wo auch immer. Gott ändert sich nicht. Und demzufolge werden wir auch nicht nur im Alten, sondern auch im Neuen Testament mit dem Zorn Gottes konfrontiert. Ja, man mag es nicht glauben, aber selbst die Liebe in Person, ja, Jesus Christus, er wird im Neuen Testament hier und da als zornig beschrieben. So zum Beispiel im Markus Evangelium Kapitel 3, ja, da haben wir eine Begebenheit, da ging der Herr Jesus in eine Synagoge und er heilte dort die Hand eines Menschen. Und er tat das an einem Sabbat, ja, so der höchste Feiertag im Judentum. Ja, und diese Heilung, das war doch ein Akt der Liebe. Diese Heilung, das war ein Akt der Güte des Herrn, aber die Pharisäer, damals so diese religiöse Elite, ja, die Pharisäer, die empörten sich darüber. Ja, warum? Weil die Heilung an einem Sabbat geschah. Und in diesem Zusammenhang heißt es dann in Markus Kapitel 3, und indem er sie, also der Herr Jesus, ja, und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, mit Zorn ansah. Wir sehen, Jesus war auch zornig, aber jetzt nicht aufgrund eigener Eitelkeit, nicht weil er sich jetzt vielleicht gekränkt fühlte, ja, und verletzt, nein, sondern aus der Betrübnis ihres verstockten Herzens wegen. Weil diese selbsternannten Gesetzeshüter in ihrem stumpfsinnigen Gesetz verharren und die Gnade Gottes bewusst ausschlagen. Ja, denen war der Buchstabe wichtiger als das Herz. Und wenn ich jetzt von einem stumpfsinnigen Gesetz spreche und von einem blinden Buchstabengehorsam, ja, dann meine ich damit jetzt nicht die Gebote Gottes als solches, sondern den falschen Umgang mit dem Wort Gottes. Und vor allem den vielen zusätzlichen, von Menschen verordneten Vorschriften, die ja mit dem Gesetz Gottes gar nichts mehr gemein haben. So wie es der Herr Jesus dann den Pharisäern auch in einer anderen Begebenheit dann vorwarf mit den Worten, vergeblich aber verehren sie mich. Ja, warum? Weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Wie gesagt, hier ging es nicht um einen Gehorsam dem Gesetz Gottes gegenüber, sondern um ein, ja, menschenverachtendes Scheuklappendenken auf Kosten der Wahrheit. Ja, diese religiösen Heuchler hier, die stellten das Gesetz hier, den Sabbat, über die Gnade und über das Heil. Und so etwas endet immer in Lieblosigkeit. Welches man daran ersehen kann, dass die sich über die Heilung eines kranken Menschen empören, statt sich darüber zu freuen. Das ist ja ungefähr so, ja, als würde jetzt da, was weiß ich, in ihrer Gemeinde auch am Sonntag jemand einen Herzinfarkt erleiden, ja. Und dann sagt man denen, nee, sonntags rückt kein Notarzt aus. Du musst dich gefälligst bis Montag gedulden. Und dann lässt man ihm vielleicht letzte Hilfe zukommen. Dann ist es zu spät. Aber das ist diese überdimensionierte Gesetzlichkeit. Ja? Der Sabbat, der ist uns so wichtig. Der Sonntag ist uns so wichtig. Und dann geht es auf Kosten der Liebe. Du kannst verrecken. Heute ist Sonntag. da wird nicht gearbeitet. Tja, und sind wir mal ehrlich, finden wir ein Stück weit dieses Denken und Verhalten nicht auch heute noch? Auch in manchen Gemeinden, ja, man predigt das Gesetz und man achtet kleinlich genau auf Äußerlichkeiten jedweder Art, ja, man überschlägt sich geradezu in Frömmigkeit. Aber selber wird man dem größten Gebot nicht gerecht, nämlich dem Gebot der Liebe. Und über dieses verkrustete und lieblose Denken der religiösen Heuchler war Jesus nicht nur traurig und betrübt, sondern, wie wir Markus 3 entnehmen können, sogar zornig. Und denken wir in diesem Zusammenhang auch an die Tempelreinigung, als der Herr Jesus ja die Verkäufer und Geldwechsler da auf diesem Tempelplatz hinausjagte und deren Tische zu Boden stieß. Ja, auch da war der Herr Jesus alles andere als sanftmütig, verständnisvoll und kompromissbereit. Ja, und um dem noch eins draufzusetzen, spricht die Offenbarung ja sogar von dem Zorn des Lammes. Das Zorn des Lammes. Ja, klingt das nicht wie ein Widerspruch in sich? Wie bitte kann ein Lamm zornig sein? Lamm fromm, das habe ich schon mal gehört, ja? Aber Lammzorn, das ist mir ja völlig fremd. Aber lesen wir einmal Offenbarung Kapitel 6, ich will uns das lesen. Offenbarung Kapitel 6, die Verse 15 bis 17. Offenbarung 6, 15 bis 17. Da geht es natürlich jetzt um die große Trübsal, ja, um die Schreckenszeit, die noch auf Erden zukommen wird. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Der Zorn des Lammes. Ja, und wer ist das Lamm? Jesus Christus, ja? Das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Das stellvertretende Opferlamm Gottes, der sich ja freiwillig und in grenzenloser Liebe bis zum Äußersten dahingibt, um unsere Schuld zu sühnen. Und selbst diese Liebe in Person, der Liebesbeweis Gottes schlechthin, Jesus Christus, er wird in einem bestimmten Zusammenhang als zornig charakterisiert. Aber dieser Zorn und diese Rache, von der hier jeweils die Rede ist, entspringen ja jetzt nicht einem bösartigen und willkürlichen Akt, in welcher Gott in einer Art Tobsuchtsanfall blind um sie schlägt. Nein, nein. Sondern der Zorn Gottes, er liegt begründet in der Bösartigkeit der Menschen und deren Unbußfertigkeit. Ja, letztlich ist es der Zorn Gottes gegen die Sünde, gegen die Rebellion und das Aufbegehren des Menschen gegen Gott und seiner Gerechtigkeit. Offenbarung Kapitel 15 spricht sogar davon, dass der Zorn Gottes gerecht und wahrhaftig ist. Erneut wieder so ein Widerspruch, mögen wir denken. Ja, wie bitte kann ein Zorn gerecht und wahrhaftig sein? Und tatsächlich ist es so, dass der Zorn des Menschen niemals gerecht und wahrhaftig ist. Nein, nein. Sondern in seinem tyrannischen Wesen, ja, in seinem cholerischen und aufbrausenden Verhalten, in seiner Selbstsucht und in seinem grenzenlosen Egoismus begründet liegt. Gottes Zorn hingegen ist gerecht und wahrhaftig. Und so lautet es beispielsweise in Offenbarung Kapitel 15, Vers 1, da geht es auch wieder um die große Trübsal, ja, vergessen wir das nicht. Und da heißt es, und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar. sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Das wird noch eine Zeit werden, wo sich der Zorn Gottes wirklich in geballter Kraft über die Erde ergießen wird. Eine Zeit, wie sie die Menschheit bis dahin noch nicht erlebt hat. Und dann heißt es weiter in diesem Zusammenhang, dann Offenbarung 15, Vers 3. O Herr, Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Also auch der zuvor beschriebene Zorn Gottes ist gerecht und wahrhaftig. Denn alle Wege Gottes sind gerecht und all sein Tun ist wahrhaftig. Und niemals wird ein Mensch Grund haben, Gott zu kritisieren oder gar anzuklagen wegen seines Gerichtes, wegen seines Zornes. Der Mensch, er wird verstummen wie ein Fisch in der Bratpfanne vor dem Angesicht Gottes, weil sein Gericht und sein Zorn ist gerecht und wahrhaftig. In unserem Text hier, den ich eingangs gelesen habe, aus dem Propheten Nahum, ja, da richten sich dieser Zorn und Gottes Rache jetzt insbesondere auf die Feinde Israels. Ja, das ergibt sich hier aus dem Kontext, hier exemplarisch auf das Assyrische Reich damals und seine Hauptstadt Ninive, welches ja Jahre zuvor das Nordreich Israel eroberten und sogar vor den Toren Jerusalems standen. Hier streitet Gott für sein Volk, gilt im Übrigen bis heute, nur mal nebenbei gesagt, und ist zornig auf die Feinde Israels. Und in dieser Stellung als der Streiter und Beschützer seines Bundesvolkes nimmt Gott Rache an dessen Feinde, die zugleich Gottes Feinde sind. Hier nochmals Vers 8 aus unserem Text, Nahum 1, Vers 8, ja. Aber mit überströmender Flut wird er die Städte jener Widersacher verwüsten und seine Feinde in die Finsternis jagen. Und Habakuk, das ist der Prophet direkt hinter Nahum, sagt es ähnlich in Kapitel 3, Habakuk Kapitel 3, die Verse 12 und 13. Im Grimm schreitest du über die Erde, im Zorn zerdrischst du die Heidenvölker, du ziehst aus zur Rettung deines Volkes. Und doch, und das ist jetzt irgendwie auch das Faszinierende, erweist sich Gott selbst in seinem Zorn als ein liebender und gnädiger Gott, der nicht will, dass auch nur ein Mensch verloren geht. So wie wir es Vers 3 unseres Textes auch entnehmen können, wo es heißt, ja, der Herr ist langsam zum Zorn. Ja, was heißt das nun wieder, langsam zum Zorn? Das heißt, Gott ist langmütig, Gott ist gnädig und er gewährt einem jeden Raum und Zeit zur Umkehr. Schon damals, hier in der Zeit, von dem der Prophet Nahum spricht, erwies sich Gott dieser Stadt Ninive gegenüber als langmütig. Und er gab diesem Volk und dieser Stadt Raum und Zeit zur Umkehr, ja zur Buße. Etwa 150 Jahre. So muss man sich mal vorstellen, ja? Ich meine, 150 Jahre ist ja schon mal was, ne? Wer von uns wird schon 150 Jahre? Etwa 150 Jahre vor dem endlichen Fall dieser Stadt Ninive und dem Untergang des Assyrischen Reiches sprach Gott ja bereits durch den Propheten Jona, warnend zu diesem Volk. Und das drohende Gericht, es zog dann auch tatsächlich an Ninive vorüber, da diese auf das Wort Gottes hörten, ja, umkehrten, Buße taten, sich hinwendeten zu diesem einzigartigen Schöpfergott. Doch dann, so ist halt der Mensch, ja, die Zeit vergeht und ganz schnell wendet man sich von Gott wieder ab. Es geht einem ja wieder gut, der Zorn Gottes ist an einem vorübergegangen, alles in Butter, ja. Und alsbald wurde es wieder Ärger in diesem Volk und in dieser Stadt. Und das Gericht Gottes, welcher sich nicht spotten lässt, kam wie prophezeit über dieses Volk. Und so heißt es dann auch in Nahum, Kapitel 3, Vers 1, in Bezug auf Ninive: Wehe, wehe der Blutstadt, ganz erfüllt mit Lüge und Gewalttat, das Rauben hört nicht auf. Ja, die Fahnenstange, sie war jetzt erreicht. Das Maß, es war voll, aber 150 Jahre Gnadenzeit. Also wenn das keine Langmut ist, wie lange hätte Gott denn noch warten sollen? Waren 150 Jahre nicht genug? Ja, hätte Gott 160 Jahre warten sollen? Oder vielleicht 200 Jahre? Wie lange? Wie lange soll Gott warten? Auch in deinem Leben? Wie lange hätte er warten sollen in meinem Leben? Wie lange soll Gott noch zuschauen in dieser Welt, bis sich der Mensch endlich besinnt, Buße tut und sein Leben hingibt diesem allmächtigen und heiligen Gott? 150 Jahre. Und ich will uns mal lesen aus Sprüche Kapitel 1. Sprüche, Kapitel 1, ist ein etwas längerer Abschnitt, aber ich denke, er wird zu uns sprechen. Das ist Gottes Rufen auch heute. Ja? Das Wort Gottes hat an Aktualität nichts eingebüßt. Sprüche, Kapitel 1, ab Vers 22. Sprüche 1, ab Vers 22. Wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben? Und ihr Spötter Lust am Spotten haben, und ihr Toren Erkenntnis hassen, kehrt um, das ist jetzt Gottes Ruf auch heute zu den Menschen, kehrt um zur meiner, zur Rechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen, ich will euch meine Worte verkünden. Das ist Gottes Angebot an die Menschen, der nicht will, dass der Mensch verloren geht. Er ruft den Menschen zu, ich will euch ja erlösen, ich will euch retten, kommt, kommt. Und dann geht es hier weiter ab Vers 24. Darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt, so werde auch ich über euer Unglück lachen und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet. Wenn das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird wie ein Sturm, wenn euch Angst und Not überfällt, ja dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Ist das nicht hart? Aber ich werde nicht antworten. Ja, warum? Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben. Darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen. Denn die Abtrünnigkeit der Unverständigen bringt sie um und die Sorglosigkeit der Toren stürzt sie ins Verderben. Wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen. Er kann ohne Sorge sein und muss kein Unheil fürchten. Ja, der Herr ist langsam zum Zorn. Und er gibt einem jeden Zeit und Raum zur Buße. So wie es auch 2. Petrus Kapitel 3 Vers 9 sagt, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Und diesen Raum stellt Gott zur Verfügung. In seinem Sohn Jesus Christus hat er alles getan. Und nun ist der Mensch gefordert, diese Zeit auch zu nutzen und in Anspruch zu nehmen. in einer Hingabe zu Jesus Christus. Und so heißt es dann auch in unserem Text hier, Nahum Kapitel 1, Vers 3, ja, der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft. Und er lässt gewiss nicht ungestraft. Und das ist ein grundsätzliches Prinzip, ja, welches auch im Neuen Testament seine Bestätigung findet. So im Galaterbrief Kapitel 6, Vers 7, aber irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Gott ist die Liebe. Ja, das stimmt. Aber Gott ist vor allem auch heilig. Ich glaube, wir haben überhaupt gar keine Vorstellung über die Heiligkeit Gottes. Gott ist kein Kaugummiautomat, ja, wo ich mal so ein paar Centstücke reinschmeißen kann und dann kommt da was raus, so wie ich es gerade benötige. Nein, so können wir mit Gott nicht umgehen. In Habakuk Kapitel 1, Vers 13, da heißt es über diesen heiligen Gott, und bitte hört gut zu, ja, da wird Gott beschrieben. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Wie gesagt, das ist die Heiligkeit Gottes, die vielfach unterschätzt wird. Gott kann die Sünde nicht einmal anschauen, so rein sind seine Augen. Und daran ersehen wir doch auch, wie unmöglich es ist, dass auch nur die kleinste Sünde, der geringste Schmutz, ja die winzigste Unreinheit in die Gegenwart Gottes treten kann. Geht nicht. Absolut unmöglich, völlig ausgeschlossen. Die Heiligkeit Gottes schließt jede Anwesenheit von Sünde aus. Gott wäre nicht mehr heilig. Gott wäre nicht mehr Gott, würde er das alles stillschweigend dulden. Die zukünftige Herrlichkeit einst in der Gegenwart Gottes ist ein absolut hundertprozentiger, sündenfreier Ort. Ein gerechter und heiliger Ort, wo es noch nicht einmal einen bösen Gedanken geben wird, geschweige denn eine böse Tat. Und die Ausmerzung alles Bösen, die endgültige und unwiderrufliche Vertilgung der Sünde, garantiert ja erst den ewigen Bestand der Herrlichkeit in der Gegenwart Gottes. Das heißt, der Zorn Gottes dient nicht einfach nur so als Strafe, sondern darüber hinaus den aus Gnaden erlösten Kindern Gottes als Schutz, um nicht wieder mit der Sünde infiziert zu werden. Wenn die Sünde nicht mit Stumpf und Stiel ausgerissen würde, ja, dann wäre die Erlösung ja nicht vollständig. Da ansonsten wir auch nach der Sintflut, nach einer gewissen Zeit, und das ging sicherlich auch ganz, ganz schnell, die Sünde erneut um sich greifen würde und die Menschen erneut infizieren würde mit dem Gift der Sünde. Und um das zu verhindern, um die ewige Erlösung zu gewährleisten, darf Gott niemals auch nur die winzigste Sünde in seine Herrlichkeit hineinlassen. Und wenn uns jetzt hier auf der einen Seite die Unmöglichkeit aufgezeigt wird, mit sündigen Herzen in die Gegenwart Gottes zu treten, ja, so wird uns doch zugleich auch Gottes unbeschreibliche Gnade vor Augen geführt, dass wir durch seinen Sohn, der all unsere Sünden auf sich geladen und gesühnt hat, gerecht und heilig gesprochen sind. Eigentlich nicht zu fassen, dass wir, das heißt wir, die wir eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben, einst in diese Gegenwart Gottes treten dürfen, vor den Augen Gottes, der die Sünde nicht einmal anschauen kann. Und in seine Gegenwart dürfen wir einst auf immer und ewig leben. Das ist Gnade. Und wir haben jetzt festgestellt, ja, dass Gott in seiner Gnade ein durchaus langmütiger Gott ist. Aber es gibt nun mal eine Zeit, wo sich der Mensch entscheiden muss, welchen Weg er gehen will. Das heißt, den Weg mit Gott, den Weg des Lebens, den Weg der Gnade oder den eigenen gottlosen Weg. Das heißt, den Weg des Todes, in welcher Gottes Gerechtigkeit und sein Zorn und sein Gesetz voll zum Tragen kommen werden. Im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18, ja, da steht geschrieben, wie sich Gottes Zorn über die Menschen ergießen wird, die keine Erlösung in Christus Jesus haben. So heißt es in Römer, Kapitel 1, Vers 18, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Auch in deinem Leben ist die Fahnenstange irgendwann einmal erreicht. Auch in deinem Leben ist das Maß irgendwann einmal voll. Und so gilt es, die Gnadenzeit auszukaufen, ja, die Langmut Gottes auch in deinem Leben, ja, zu nutzen und in dieser die einzig richtige Entscheidung zu treffen. Und niemand von uns weiß, wann für ihn die Zeit der Gnade vorüber ist und der gerechte Zorn Gottes ihn mit ganzer Härte und Konsequenz treffen wird. Gott ist gütig. Gott ist die Liebe. Gott ist barmherzig und langmütig. Aber wenn der Mensch seinen eigenen gottlosen Weg gehen will, dann wird der Zorn Gottes auch vor ihm nicht Halt machen. Wie es auch Habakuk Kapitel 2, Vers 3 sagt, Habakuk 2, Vers 3. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit, und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Gott handelt. Oh ja, viele Menschen sagen ja, ja, wo ist denn euer Gott, ja? Warum greift er denn nicht ein? Wo ist denn euer Gott? Er guckt doch zu. Er handelt ja nicht. Oh doch, wenn auch die Offenbarung noch eine Zeit wartet, aber er wird handeln. Gott handelt. Ganz gewiss, wann? Wann, das wissen wir nicht, ja? Aber er handelt. Und in den Versen 4 und 5 unseres Textes, den wir eingangs gelesen haben aus dem Propheten Nahum, da erfahren wir etwas von dieser ungeheuren Macht Gottes, dem keiner widerstehen kann. So wie es auch Vers 6 unseres Textes dann sagt, Nahum 1, Vers 6, ja, wer kann bestehen vor seinem Grimm und wer widersteht der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie ein Feuer und Felsen werden von ihm zerrissen. Und hier haben wir eine Parallele zu der Stelle aus Offenbarung Kapitel 6, wo es ja um den Zorn des Lammes ging. Heißt es hier bei Nahum, wer kann bestehen vor seinem Grimm und wer widersteht der Glut seines Zorns? So lautet es in Offenbarung Kapitel 6, Vers 17. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Und das ist eine Tatsache, ja, die auch schon viele Feinde Israels zu spüren bekommen haben. Vor dem Zorn Gottes kann kein Mensch bestehen. Aber auch losgelöst von Israel und dem, was der Prophet Nahum hier beschreibt, ist es eine unumstößliche Tatsache, dass kein Mensch sich dem gerechten Gericht Gottes entziehen kann. Ja, selbst wenn es den Menschen einst gelingen sollte, auf den Mars auszuwandern, ja, oder sich in einem schwarzen Loch zu verkriechen, Gott kannst du nicht weglaufen. Und manchmal habe ich wirklich den Eindruck, dass all diese hektischen Aktivitäten der Menschen, ja, dazu dienen, ob bewusst oder unbewusst, dem Zorn Gottes zu entfliehen. Seien es die Bestrebungen, das Weltall zu erobern, sich nach dem Tod verbrennen oder einfrieren zu lassen. All das kommt mir vor wie eine Flucht vor Gott. an dem man doch eigentlich gar nicht glaubt. Ja, kann es wohl sein, dass das Unterbewusstsein des Menschen sehr wohl um einen Gott weiß, der Verstand jedoch es nicht wahrhaben will? Niemand wird sich dem kommenden und gerechten Zorn Gottes entziehen können, es sei denn, er sagt Ja zu Gottes Gnade in Jesus Christus und seinem Erlösungswerk von Golgatha. So wie es in Römer Kapitel 8, Vers 1 geschrieben steht. Ja, wir hatten gelesen, Römer 1, Vers 8, wie der Zorn Gottes über alle Ungerechtigkeit schwebt. Ja? Und dann heißt es in Römer 8, Vers 1, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. All diese Eigenschaften wie Liebe, Wahrheit, Güte und Barmherzigkeit, die man gerne und auch völlig zu Recht Gott zuschreibt, begegnen uns am Kreuz von Golgatha. Am Kreuz, hier hängt es, ja? Ich bin immer wieder froh und dankbar, wenn irgendwo ein Kreuz hängt. Am Kreuz wird Gottes Zorn vollendet. Beziehungsweise der Sohn Gottes, Jesus Christus. Er hat den Zorn seines Vaters, den gerechten Zorn seines Vaters, auf sich genommen. Der Jesus, er wirkt dabei, einmal ganz banal ausgedrückt, wie ein Blitzableiter, ja, der den Zorn Gottes von uns weg zu sich hin ableitet. Aber am Kreuz vorbei, ohne diesen Blitzableiter, hat nichts von alledem Bestand. Ohne das Kreuz gibt es keine Liebe. Ohne das Kreuz gibt es keine Barmherzigkeit. Ohne das Kreuz gibt es keine Güte. Die Liebe Gottes, sie ist manifestiert in seinem Sohn Jesus Christus, denn darin hat er uns seine Liebe offenbart. So wie es Römer Kapitel 5 sagt, in den Versen 8 und 9, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden. Wie? Wie werden wir dem gerechten Zorn Gottes entfliehen können? Einzig und allein durch das Blut des Lammes. Jesus Christus rechtfertigt uns und lässt den Zorn Gottes an uns vorüberziehen. Wer aber den Liebesbeweis Gottes ausschlägt, der schlägt auch Gottes Güte und Barmherzigkeit aus. Ja, der ist wie jemand, der den Blitzableiter auf seinem Dach abmontiert und sich dann noch wundert und beklagt, wenn es bei ihm einschlägt. Es bleibt dabei. Am Kreuz vorbei, kein Weg zum Heil und ohne Kreuz und Auferstehung, keine Liebe und Vergebung. Im Gegensatz dazu jedoch ist der allmächtige, ewige und gerechte Gott gütig und barmherzig denen gegenüber, die in Jesus Christus ihren Herrn und Heiland angenommen haben und seine Wiederkunft erwarten. Ja, welch ein wunderbarer Zuspruch ist denen gegeben, die Gottes Kinder sind und ihrem Herrn und Heiland von ganzem Herzen vertrauen. So wie wir es gelesen haben hier aus unserem Text Nahum 1, Vers 7. Gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not, und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Und ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Und das, was wir jetzt heute Abend hier aus dem Propheten Nahum gelesen haben, ja, das findet ebenso seine Bestätigung in Johannes Kapitel 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir dürfen uns der Liebe und Treue Gottes gewiss sein. Ja, wie wir gelesen haben, gütig ist der Herr und eine Zuflucht am Tag der Not. Und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Und wie dankbar dürfen wir da sein, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen, die eine lebendige Beziehung zu ihrem Herrn Jesus Christus haben. Und sehnst du dich nach einem Ort des Friedens, nach einem Ort des Glücks, der Liebe und Geborgenheit? Sehnst du dich nach Ruhe und vollkommener Zufriedenheit? Sehnst du dich nach einem Ort, wo es absolut keine Sünde, nichts Böses, ja noch nicht einmal eine Lüge geben wird? Das ist der Ort in der Gegenwart Gottes. Und die Türe dorthin ist der Herr Jesus Christus, wie er es selber sagte: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Dank sei dem Herrn für diese seine Gnade. Und ich kann uns wirklich nur jedem Einzelnen zurufen: Wer das in seinem Leben schon erfahren hat, oh, der hat wirklich allen Grund, Dank zu sagen. Dass er wissen darf, der Zorn Gottes, der gerechte Zorn Gottes, steht gar nicht mehr über meinem Leben, weil der Herr Jesus für mich diesen Zorn auf sich genommen hat, hier am Kreuz von Golgatha. Und diejenigen, die das vielleicht noch nicht in Anspruch genommen haben, oh, sie möchte ich ermutigen, das schleunigst zu tun. Noch ist Gnadenzeit, noch spricht Gott, der Herr, in ihrem Leben, noch ruft er ihnen zu: Kehr um, ich will dich erretten. Nutz diese Zeit. Komm zum Herrn Jesus. Und ich möchte jedem auch diese Möglichkeit bieten, wer Freudigkeit hat, vielleicht auch nach dieser Veranstaltung zu mir zu kommen oder auch zu wem auch immer, weil er vielleicht will, noch mehr zu erfahren oder dass man auch mit ihm betet. Ihr darf das gerne tun. Lasst uns schließen. Dem Herrn sei gedankt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, stehen wir dazu auf. Ja, Jesus Christus, wir können wirklich nur staunen über das, was du für uns vollbracht hast. Allmächtiger Gott, ja, ich glaube, wir unterschätzen oftmals deine Heiligkeit, Herr. Und umso größer wird uns die Gnade vor Augen geführt, wenn wir sehen, dass wir aus uns heraus nicht die geringste Chance haben, Herr, vor dir zu bestehen. Oh, wie werden wir vergehen, ja, wie werden wir verstummen im Angesicht des heiligen, allmächtigen Gottes, Herr. Aber du hast uns erlöst, aus deiner Liebe heraus, aus deiner Barmherzigkeit und Güte, in und durch deinen Sohn Jesus Christus. Und dafür, Herr, für diesen Liebesbeweis, danken wir dir von ganzem Herzen. Hab Lob und Dank für deine Liebe. Amen.